Wer kennt das Fest? Wer kennt es gut? Ja. Wer kennt es noch nicht so gut? Wer kennt es gar nicht kennt? Es ist sicher im Vergleich zu Passa, wie ich gerade geschrieben habe, eher ein bisschen unbekannter. Man kennt es vielleicht vom Namen her, weil man weiss, irgendetwas mit Lauben, es hat irgendetwas mit Hütten zu tun, es hat irgendetwas mit dieser Wüste zu tun, wo es mal gewesen sind. So viel kann man sagen, aber es ist ja immer schön, habe ich schon letztes Mal erzählt, beim Yom Kippur, Versöhnungstag. Es ist cool, sich mal reinzuknündeln und zu merken, so ist es gedacht. Die Aha-Effekte, die so wertvoll sind, nicht nur zum Glauben, auch sonst im Leben, beim Arbeiten, bei Erziehung und bei allem anderen natürlich, dahinter zu sehen. Und es ist auch spannend, weil für mich auch als Pastor ist sehr wertvoll gewesen, wieder viele neue Aha-Effekte zu haben. Obwohl ich das Leben fast gekannt habe, einige Details auch gewusst habe, aber jetzt tiefer in die jüdische Kultur eintauchen. Und das ist höchst spannend. Und noch einmal mehr möchte ich das gerne mit euch teilen. Ich möchte wieder anfangen mit einem Theorieblock und auch wieder mit der ersten zeitlichen Einordnung, wie schon beim letzten Mal, dass wir einfach das nochmal intus haben, wie das Jahr so aussieht. Es fängt da im Frühling dann mit dem Passafest, das ist das grosse Fest. Passa ist klar, ist der Auszug von Ägypten und Befreiung von der Sklaverei der Israeliten. Da kommen die drei Elemente, die wir letztes Mal schon vor zwei Wochen angetönt haben. Es fängt an mit dem Rosh Hashanah. Das ist mit dem Neujahr, das sie feiern. Oder sie nennen das Haupt vom Jahr. Dort fängt es an. Und das startet mit dem Haupt vom Jahr, startet die 10 Tage von der Ehrfurcht, Buße und Umkehr. Das Yamim Noraim. Genau, in diesen 10 Tagen wird oft auch gefastet, es wird wirklich in sich gekehrt, es wird aufgeräumt. Und es endet dann mit dem grossen Versöhnungstag Yom Kippur. Also man lässt sich wirklich 10 Tage Zeit, das ist nicht so eine Nacht- und Nebelaktion, sondern 10 Tage lang investiert man in seine Seele, in seinen Geist und tut durchputzen. Und man bekennt auch alles. Man tut zum Hohepriester stecken und er tut dann am Yom Kippur tut er ja dann die beiden Böcke damit aufladen, einen Sündenbock und einen Opferungsbock. Und tut dann im Heiligtum tut er dann, das Blut von dem Opferbock im Heiligtum besprengen und das wird dann wie vergeben dem ganzen Volk, die ganzen Sünden vom ganzen Jahr. Also wie gesagt, das ist sehr tough dort. Und dann kommt nachher, ein paar Tage später, kommt wie gesagt das Laubhüttenfest, das Sukkot, das sogenannte. Und das ist dann erinnert, wie gesagt, an die Laubhütte der Wüste, werden wir noch das ein oder andere hören. Jetzt, dass wir nochmal... Kannst du mir eine Folie vom Christian einblenden, wo uns die ganze Serie begleiten wird? Genau, ihr seht, das ist im zweiten Teil. Im ersten Teil ist Passa. Im zweiten Teil ist das. Und kannst du das gerade kurz einblenden lassen? Weil 5 Tage nach dem Yom Kippur startet das Laubhüttenfest. Und es geht 8 Tage lang, wie wir hier sehen. Ganz einfach hat das Wichtigste zusammengefasst. Hornblase ist ja dann das Jahr eingeläutet. Wie gesagt, das Neujahr, der Versöhnungstag dann nachher. Und 5 Tage nachher fängt das Laubhüttenfest an, geht eine Woche oder über 8 Tage und dann ist das durch. Es ist nicht nur das Fest der Freude, sondern auch das Fest der Lese, wie man sagt. Weil es hat auch mit Erntedank zu tun. Es ist nicht zu übersetzen, 1, 2, sondern Erntedankfest. Weil gewisse Sachen haben sie schon gern. Zum Beispiel die ganzen Korn- und Brotgeschichten, das tun sie dann am Wochenfest, am Schawuot. Einnehmen, aber gewisse andere Sachen wie Früchte und Gemüse und Trauben und alles wird dann gesammelt. Das ist wie eine Art ein Erntedank und gleichzeitig aber Freude. Aber eigentlich macht das ein Erntedank ist auch ein Fest der Freude. Man tut auch feiern. Das passt sehr gut zusammen, der Erntedank und auch die Freude. Der 1. und 8. Tag sind Ruhetage und Tage, wo man sich versammelt, wo man Gott ehrt auch. Und die Tage dazwischen sind dann so, wie je nach Lesung kann man es so sehen, es ist ein reduziertes Programm. Es ist nicht so, dass du eine Woche lang irgendwie nicht arbeiten tust oder so, aber es ist wie, so wie ich es jetzt gelesen habe, wie es heute noch gefeiert wird, ist es einfach eine Woche, wo du es nicht gerade zügelst oder so. Wobei es auch noch praktisch wird, wenn du dann die Laubhütte, wo du ja dann wirst sein, oder? Aber anyway, es ist nicht eine Woche, wo du voll krüppelst, aber du kannst gleich arbeiten. Es ist wie eine Art eine reduzierte Woche. Man könnte vielleicht sagen, es ist eine Sommerferienwoche. Du bist am Arbeiten, aber alle sind weg, die Strassen sind leer, es ist alles reduziert. Und du bist auch dort. Es ist nicht eine offizielle Ferienwoche oder so. Die Leute arbeiten, aber man schaut, dass man nicht einfach nur am Arbeiten ist, sondern man schaut, dass man Zeit hat, in der Laubhütte zu sein natürlich, und Zeit hat, auch mit Gott fokussiert zu sein. Und wie gesagt, es fängt an mit Gottesdienst, es hört auf mit Gottesdienst in der Synagoge. Und dort tut man sich wirklich ganz speziell auf Gott fokussieren. Jetzt, es ist ja, wie gesagt, 5 Tage nach dem Yom Kippur. Das heisst, es ist auch im Herbst, logischerweise, es ist auch so zwischen Ende September und Ende Oktober, je nach Kalender. Jetzt die sogenannte Sukka. Sukka ist die Laubhütte. Die sogenannte Sukka wird aufgebaut, wo man halt Platz hat. Also wenn man Land hat, baut man es irgendwo im Garten auf oder so. Wenn man kein Land hat, dann haben wir vielleicht ein Flachdach, das man aufbauen kann. Oder man hat einen Balkon, den man machen kann. Genau, irgendwo dort in der Nähe. Die Sukka wird stabil gebaut, aber man tut sich nicht dort selbst verwirklichen. Es geht nicht darum, dass man dort ein perfektes, temporäres Schloss aufbaut. Es soll einfach gehalten werden. Der Fokus vom Provisorischen soll gut geheissen werden. Das heisst aber nicht, dass man das zu simpel halten soll. Es soll gleich schön dekoriert werden. Es soll gleich farbenfroh sein. Es soll die Freude, die das Fest wieder spiegelt, ausdrücken. Und es gibt dann sogar Gemeindesukkas. Also wieso zeltermässig sehen sie dann aus, wo man sich dann trifft, am ersten und am letzten Tag, und vielleicht unter der Woche auch noch gewisse Anlässe hat, das weiss ich jetzt nicht, aber sicher am ersten und am letzten Tag, wo man als ganze Gemeinde sagt, wir sind nicht in unserem Gebäude, also in der Synagoge, sondern wir sind auch als ganze Gemeinde, als Zeichen in dieser Sukka, Gemeindesukka, die ist ja grösser als privat natürlich, wo man das auch feiert. Wir werden jetzt ein paar Bilder anschauen, du kannst einfach so eins nach dem anderen einblenden, dass man es ein bisschen sieht, genau der orthodoxe Jude, der hier eine Sukka aufbaut. Das habe ich geschickt, die Einladung, gerade zum Reinhöckeln. Oder? Sieht überall die Palmen-Dinger, da ist sie schon fertig. Ein bisschen zeltmässig, vielfach, was man sieht. Das ist jetzt spannend, da sieht man den Balken rechts oben in der Mitte, so ein bisschen, dass die Leute in den Balken ihre Sukkas bauen. Und das ist jetzt eine sogenannte Gemeindesukka, wo das wirklich einfach für eine Woche das aufgebaut wird. Also wirklich sehr, sehr eindrücklich. Und dann noch, das ist ein Markt, wo man Sukkas Dekoration kaufen kann. Wie ihr seht, das ist auf Erntedank ausgelegt, weil Erntedank ist auch ein Fokus von dem Fest, nicht nur die Freude. Und Erinnerung an die Laubhütte, das ist gleichzeitig Erntedank. Und das kannst du noch warten. Genau, das kommt erst noch. Und da kann man das wirklich schön dekorieren. Das wäre etwas, meine Frau, die würde das mega schön dekorieren, das wäre mega farbenfroh. Aber das ist ein schönes Bild auch. Die Freude soll wieder spiegelt werden, auch mit der Sukka. Jetzt möchten wir uns mitnehmen, das Bild, das wir gesehen haben, ist ein Vorgriff für das Ritual, das man dann hat an dieser Synagoge. Also an diesen Gottesdiensten, wo man sich trifft, hat man eine Art Feststrauss. Und das ist alles reglementiert. Das werden wir nachher lesen, wie das mit der Laubhütte zu tun ist, aber auch, wie es mit dem Festdruss zu tun ist. Weil der Festdruss heisst die 4 Arten. Genau, sehr pragmatisch, die 4 Arten ist es, weil 4 Arten in der Hand hast. Und zwar in der rechten Hand hast du erstens einen Palmzweig. Macht ja Sinn, oder? So ein bisschen passend zum Ding. Dann hast du auch 3 Myrtenzweige und 2 Zweige Bachweide. Genau. Und in der linken Hand hast du einen Etrog, das jüdische Wort, also das ist eine sogenannte Zetrat-Zitrone, also eine Art Zitrone. Genau, und den Strauss hat man, die beiden Sachen hat man dann, und die tun wir immer zu gegebener Zeit, tun wir die schwenken. Und zwar in alle 6 Richtungen. Was heisst in alle 6 Richtungen? Also gegen vorne, gegen hinten, links, rechts, gegen oben und gegen oben. Also das Bild davon, wir tun die Freude überall rausnehmen und wir tun Gottes Herrlichkeit überall verteilen. Wir feiern Gott, es geht immer um Gott, es ist zu seiner Ehre. Und wir tun mit dem Schwenken das illustrieren. Spannendes Detail habe ich auch gefunden, dass dann am letzten Tag, am 8. Tag, tut man, während man das schwenkt, laut rufen: Hosianna, ach, hilf doch. Also das Bild: Gott, wir brauchen deine Hilfe, hilf uns doch, bis mit uns. Genau, ich kann das Bild einblenden. Man kann so einen Strauss auch kaufen. Genau, da seht ihr rechts eben sind die drei Sträusser. Links ist da die sogenannte Zitrat-Zitrone. Das ist ein Laden in München, 30 Euro aufwärts, oder? Wahrscheinlich mit 30 Euro hast du so ein kleines, kümmerliches Ding, oder? Und wenn du dann einen guten willst, zahlst du ein bisschen mehr. Aber anyway, ist ja cool, dass man es kaufen kann, weil es wichtig ist, es gehört dazu. Es ist ein Ritual, wo Gott definiert hat, wo wir bis heute feiern. Die sogenannte vier Arten. Jetzt tauchen wir ein, wie gesagt, in den Text, wo das steht. Letztes Mal beim Yom Kippur war es im 3. Mose 16. Heute tun wir 7 Kapitel hinterher spulen. Wir sind wieder im 3. Mose, das ist vieles definiert. Und wir wechseln in 3. Mose, Kapitel 23. Genau, ihr könnt selber aufklicken, aufblättern oder einfach euch gemütlich machen und zuhören und natürlich selber lesen, logischerweise. Am 15. Tag des 7. Monats beginnt das Laubhüttenfest, das 7 Tage dauert. Feiert es zu meiner Ehre. Am ersten Tag sollt ihr euch versammeln, um mich, den Herrn, anzubeten. Dann dürft ihr nicht euren gewöhnlichen Arbeiten nachgehen. 7 Tage lang bringt ihr mir eure Opfer dar. Am 8. Tag kommt ihr wieder zu einem Festgottesdienst zusammen und opfert mir eure Gaben. Auch an diesem Tag dürft ihr keine alltägliche Arbeit verrichten. Der 1. und 8. Tag sind Ruhetage. Am 1. Tag sammelt ihr die schönsten Früchte eurer Bäume sowie Palmwedel, Zweige von Bachpappeln und anderen dicht belaubten Bäumen. Feiert 7 Tage lang ein fröhliches Fest für mich, den Herrn, euren Gott. Jedes Jahr sollt ihr im 7. Monat eine Woche lang feiern. Diese Ordnung gilt für alle Generationen, wo immer ihr auch lebt. Während der Festwoche sollt ihr in Laubhütten wohnen. Das gilt für alle Israeliten im Land. So behalten eure Nachkommen für alle Zeit im Gedächtnis, dass ich euch Israeliten in Laubhütten wohnen ließ, als ich euch aus Ägypten führte. Ich bin der Herr, euer Gott. Wie gesagt, da beschreibt, wird sehr genau beschrieben, Mose, wie das Fest so zu tun, wie das soll definiert werden. Und wie gesagt, es startet mit einem Ruhetag, mit einem Fokussierungstag. Es endet auch damit, mittendrin wird geschaffen und man ist in dieser sogenannten Laubhütte, die man vorausgebaut hat, wo man in dieser Woche dann auch ist. Es ist bis heute eigentlich, dass wenn jetzt, es ist nicht zwingend, dass man dort sein muss, wenn jetzt körperliche Erschwerungen hast oder so, dann musst du nicht dort sein. Dann kannst du auch am Tag dort sein, so wie es dir geht, musst du nicht dort übernachten. Je nach Kälte, die natürlich ist, also hat eine gewisse Kulanz. Aber wenn du fit bist, dann wird es erwartet, dass du eigentlich wirklich dort isst, dort bist und auch dort übernachtest, dort schlafst. Es ist auch das grösste Opferfest, das beschrieben wird in der Bibel. Ich möchte ein paar Zahlen aufzählen, die das aufzeigt. Also für so ein, also das war ja früher so, dann, eben zu den Zeiten von Mose, sind das 70 Stiere gewesen, 14 Widder, 112 Lämmer, 7 Ziegen, 1400 Kilo Mehl und 435 Liter Wein. Genau, so ein paar Zahlen. Weiß nicht, was sonst noch Sachen dazugekommen sind. Zum Mehl beispielsweise, ob da nicht ein Brot dazugekommen ist und alles. Oder ein Weinteig. Auf alle Fälle, die Zahlen zeigen schon mal, es ist ein riesen Opferfest. Und ich zähle die Zahlen, was etwas von der Grösse, von dem Fest und von dem Fokus aufzeigt. Also die Freude ist im Fokus, die Freude ist zentral. Und es zeigt etwas, es illustriert etwas. Und auch in diesem Text tut ja Gott ein paar Mal betonen, die Freude zu meiner Ehre, man soll feiern, es ist eine Freude da. Das ist der Punkt. Und das ist etwas, was immer wieder auch cool ist, die Freude auch können, die Freude können zu zelebrieren. Und wenn man auch bedenkt, wo die Freude auch verortet ist, wenn wir auch zurückgehen zum Kalender, was im Vorfeld gegangen ist. Im Vorfeld mit dem Hornblas ist es losgegangen, 10 Tage lang fasten, 10 Tage lang fokussieren, 10 Tage lang Buße, 10 Tage Reue, 10 Tage Umkehr. Der Versöhnungstag, wo das alles kumuliert und vergeben wird dann. Aber 5 Tage später ist das Geschichte, es ist vergeben, es ist weg und jetzt jubelt man und jetzt freut man. Und beides ist wichtig, beides ist zentral und beides bedingt einander. Man kann nicht sagen, ich habe einfach nur Freude. Und alles andere ist völlig nebensächlich. Aber es ist auch falsch, nur in dieser Buße umkehren und immer wieder sich selber geißeln und Freude missachten. Beides ist wichtig. Was aber ist, ganz einfach, ganz logisch, mit was fängt es an? Es fängt an mit der Umkehr. Es fängt nicht mit der Freude an. Die Freude ist nachher, was du kannst wiedergeben kannst, wenn Gott dir vergeben, wenn Gott uns vergeben hat. Aber wir müssen selber zuerst aufräumen. Weil wenn wir mit Schuld sind, ist ja die Freude weiter trüb. Man kennt das. Es ist nicht eine ganze Freude da. Wenn du merkst, hey, du hast einfach noch unklärte Gespräche, du hast Schwierigkeiten, du hast Sachen, die zwischen dir und jemandem stehen, da treibt etwas. Das ist ja der Heilige Geist, der in uns treibt, der sagt, hey, wir müssen nicht perfekt sein, wir sind nicht perfekt. Aber versuchen wir wirklich überall, wo Sachen aufploppen, dass wir denen nachgehen, mit Hilfe vom Vater, mit Hilfe vom Heiligen Geist, aber auch mit konkreten, praktischen Taten. Und es ist wichtig, dass man immer wieder sein Herz durchstrahlt, seine Gedanken durchstrahlt, dass man bekennt, was wo man Schuld hat vor Gott oder vor anderen Leuten auch. Aber nachher, wenn das vergeben ist, soll man Freude haben, zwar richtig. Das soll es klopfen. Das soll wirklich jetzt eben das grosse Fest, das grosse, Gott fordert uns auf, oder das fordert das Volk auf. Freut euch. Fest nicht nur einen Abend, sondern freut euch fest eine ganze Woche. Vollgasparty. Und wie die jüdische Hochzeit, die nicht nur einen Tag geht, und ich bin nicht unglücklich, dass es nur einen Tag gegangen ist, es ist ein mega taffer Tag, oder so eine Hochzeit. Am jüdischen Kontext ist es mehrere Tage, um aufzuzeigen, hey, es ist so eine grosse Freude, da langt ein Tag nicht. Und eigentlich ist es ein schönes Bild, um zu sagen, hey, ein Tag ist zu wenig dafür. Die Freude ist elementar, aber sie wächst auch aus einer Umkehr. Sie wächst auch aus einer Buße. Sie wächst auch aus einer Einsicht, hey, wie gesagt, ich bin nicht perfekt. Aber ich will einfach immer wieder, wo etwas aufploppt, wo mein Heiliger Geist etwas aufzeigt, will ich das nach bestem Wissen und Gewissen angehen. Und dann kann ich mich auch freuen auf das. Aber spannend ist, ich möchte mit euch einen Text teilen, der aufzeigt, dass manchmal auch gut gemeint nicht immer gut gemacht ist. Wir kennen das ja. Ich kenne das zu gut auch in meinem Leben. Und vor allem spulen das ein paar Jahrhunderte führen. Zeit von Nehemiah. Esra Nehemias Volk ist zurückgekehrt vom Exil in Babylon, ein Teil vom Volk natürlich, nicht das Ganze, und hat die Stadtmauer wieder aufgebaut, und hat den Tempel wieder aufgebaut. Sie haben die Schriftrolle gefunden und sie haben wieder angefangen zu sagen, hey, wie haben wir das jetzt eigentlich gefeiert, wie ist unser Glaube, wo jetzt verloren gegangen ist, das Exil ein Stück weit, wie können wir das wieder aufbereiten. Ich lese das in Nehemia Kapitel 8, Vers 13 bis 17. Am zweiten Tag kamen die sieben Oberhäupter des ganzen Volkes, die Priester und Leviten, zu Esra, dem Schriftgelehrten, um das Gesetz noch besser zu verstehen, eben was sie gefunden haben wieder. Dabei entdeckten sie, dass der Herr durch Mose befohlen hatte, die Israeliten sollten während des Festes im siebten Monat in Laubhütten wohnen. Darum ließ man sie in Jerusalem anderen allen Städten bekannt geben. Steigt auf die Hügel und bringt frische Zweige von Ölbäumen, Myrten, Palmen und anderen Bäumen mit dichten Blättern. Dann baut damit Laubhütten, wie es das Gesetz vorschreibt. Die Judäer folgten der Aufforderungen. Sie schnitten Zweige ab und errichteten Hütten auf den flachen Dächern ihrer Häuser, in ihren Höfen, in den Vorhöfen am Tempel, auf dem Platz am Wassertor und am Tor Ephraim. Alle, die aus der Verbannung zurückgekehrt waren, bauten Laubhütten und wohnten darin. Seit der Zeit von Josua, dem Sohn von Nun, hatten die Israeliten es nicht mehr so gemacht. Nun aber feierten sie mit grosser Freude. Ich finde es noch krass oder eindrücklich, oder krass ist vielleicht ein besseres Wort. Der letzte Satz. Sie haben seit der Zeit von Josua nicht mehr gefeiert oder nicht mehr so gefeiert. Und ich kann es jetzt noch nachvollziehen, das Volk hat ja immer wieder einen schwankenden Kurs gehabt, so einen Aktienkurs auf und runter, je nachdem, ob es ein König war, der gläubig war, ein König war, der von Gott nichts wollte wissen. Und wenn natürlich ein König war, der Gott nichts wollte wissen, verstehe ich, dass er jetzt das Leben heute fast nicht zuoberst gehabt hat. Er sagte, du, er soll doch die Religiösen feiern, wir als Land wollen das jetzt nicht offiziell feiern. Oder auch die Verbannung, dass man die Verbannung hat, dass man dort andere Sorgen und Probleme hat, als jetzt die Festfeiern, verstehe ich. Aber wir lesen es seit der Zeit von Josua. Die Order, wo Gott gesagt hat, man soll es alle Generationen feiern, hat eine Generation geschafft. Der Mose hat es gefeiert und der Josua hat es gefeiert. Also ich nehme es jetzt mal an, so wenn ich den Josua einschätze, was man von ihm weiss, glaube ich, dass man es so gefeiert hat. Eine einzige Generation. Und nach Jahrhunderten lang ist es nicht mehr oder vielleicht nicht mehr in dem Rahmen gefeiert worden, wo Gott es definiert hat. Und das ist ja immer einerseits tröstlich, dass man sagt, ja, ich nehme mir auch immer mega viel vor und dabei, mein Output ist nicht immer gleich. Das ist ja dann manchmal tröstlich, oder? Dass wir nicht gefühlt die Einzigen sind. Und gleich hat es mich auch getroffen in dem Sinn, dass es eine einzige Generation geschafft hat. Und klar, nach Josua ist die Zeit der Richter gekommen. Das war eine herausfordernde Zeit, auch mit Höchst und Tiefs, je nachdem, wie der Richter war. Und gleich hat es uns aufgezeigt und es zeigt die tiefe Wahrheit, dass Glaubensinhalt immer wieder verloren gehen können. Dass Sachen, die man sich vornimmt, immer wieder verblasen werden können. Und dass es etwas ist, das wir wirklich verteidigen müssen, das wir immer wieder priorisieren müssen. Immer wieder. Weil es ist letztlich auch ein geistlicher Kampf auch. Dass wir das, was wir erworben haben im Glauben, dass wir das nicht nur einfach verteidigen, das ist das eine, sondern wir sagen, ich will weiter wachsen, ich möchte den nächsten Schritt gehen. Ich will weiter und weiter gehen. Ich möchte dem Gott ausgerichtet sein, immer und immer wieder. Es soll weiter und weiter gehen. Es ist ein Kampf da. Diese Woche bin ich per Zufall auf einen Text gekommen über Satanismus. Krasses Thema. Krasses Thema ist eigentlich unter Radar, ist bewusst auch, man will das jetzt auch nicht so streuen. Aber das ist eine Realität, das ist pervers. Das ist heftig, das ist wirklich heftig, was da abgeht, was da gemauschelt wird auch. Es ist genauso eine Realität, aber, und das ist das Gute, wie unsere Realität, da sind wir nicht nur da, wenn wir uns cool finden und wenn wir ein bisschen singen und ein bisschen hören zuringen, natürlich ist es cool. Wir haben eine Gemeinschaft, wir können über Skirennen und alles reden. Alles wichtig, alles gut. Aber wir feiern Gott, wir feiern den lebendigen, den ewigen Gott. Und das hat einen Output, das hat eine Veränderung in unser Herz, in unsere Seele. Und hoffentlich auch unser Leben. Es geht um etwas. Wir sind Teil von etwas Grossem, von etwas Ganzem, von etwas Elementarem. Wir sehen es nicht immer, wir spüren es nicht immer. Nichtsdestotrotz ist es eine Tatsache. Im Guten, aber auch im Negativen. Das Negative schläft auch nicht. Im Gegenteil, er versucht so viel wie möglich Verwirrung zu stiften und immer wieder rauben. Immer wieder, dass das, was erworben worden ist, am Glauben, verschmilzt. Und Gott nicht mehr im Fokus ist. Und genau das ist passiert. Eine Generation hat es wie gesagt gehabt. Und dann ist es wie weggeschmolzen. Und das war kein Thema mehr gewesen. Und dass wir immer wieder ausgerichtet sind, zu sagen, hey, wir stehen immer wieder auf. Wir haben etwas, vielleicht, Kayla, vielleicht hast du gesagt, ja, Anfang Jahr ein neues Ding, hey, ich will regelmäßig Bibel, ich möchte regelmäßig fokussiert sein, ich will regelmäßig Zeit mit Gott haben. Eine Woche lang hebt es und nachher verschmilzt es wieder. Das ist menschlich. Aber wir können es ergreifen und sagen, nein, ich will es ernst nehmen, ich tue mir gut. Und ich will das als Fokus, als einen Wert fokussieren, wie gesagt. Was schön am Laubhüttenfest ist ja, es ist nicht nur Theorie. Ich meine, man kennt vielleicht so ein bisschen, wenn dann die Enkelkinder da sind und sagen, ja, Grosspapi, immer die gleiche Geschichte. Ich weiss, in dieser Wüste vor Tausenden von Jahren war etwas gewesen. Und das ist etwas, oder? Wenn man sagt, ja, es ist vor 2000 Jahren ist das alles mit der Bibel und was im Alten Testament war, ist noch viel länger her. Wir lesen das immer wieder. An jedem Sonntag kommt irgendwas davon vor, ja. Nein, da wird es lebendig. Es wird lebendig. Bei jedem Gottesdienst soll es lebendig werden. Weil man die alten Geschichten, das sind alte Geschichten, aber es sind zeitlose Geschichten. Bei jedem Gottesdienst soll das lebendig werden. Im Lobpreis, im Austausch, in der Fokussierung, die du hast mit Gott, soll das lebendig werden. Und bei der Laubhütte ist es cool, du hörst die Geschichte nicht nur, du spürst es, weil du bist in dieser Hütte. Du bist in dieser Hütte und du spürst, dass du draußen bist, du spürst, dass du vielleicht auch Kälte hast, dass du die Hitze hast. Du hast nicht nur eine Theorie, als in dieser Laubhütte in der Wüste, ja, schon noch krass und so. Du machst das Buch zu und gehst wieder zurück, du bist wieder im Sessel wieder Fernsehen schauen. Sondern du bist in dieser Laubhütte, du schlafst auch dort, wie das sie hatten, und es wird wirklich lebendig. Und das ist etwas, was ich mega cool finde, dass es etwas ganz Praktisches auch ist, wo man dann feiert. Und was immer der Punkt daran ist, dass man sagt, ja, aber haben die Israeliten nicht in die Zelt gelebt in der Wüste? Das griechische Wort für die Hütte, das für Zuckas ist, für, kann man nehmen für Zelt oder für Laubhütte, was ein spannendes Detail ist. Und es ist so, dass es, man wirklich sagt, das ist beides möglich. Oder was man vor allem annimmt, ist, dass wahrscheinlich die Leute schon in Zelt gelagert haben, aber dass schon immer wieder Zuckas gegeben hat, wo bestimmte Leute oder bestimmte Situationen waren, wo man eine Laubhütte war. Also wenn man so Entdeckungsposten hatte, wenn man auch Hirten, die dort waren, teilweise auch so Zuckas gebaut hatte. Was halt Material waren, das man dort hatte. Vielleicht haben wir auch zu wenig Zelt gehabt, man hatte noch zusätzlich Zuckas gebaut. Auf alle Fälle, es geht ja nicht darum, sind es jetzt genau die Zuckas gewesen. Was ja der springende Punkt dahinter ist, es ist etwas Provisorisches. Es ist etwas, nur gedacht, eigentlich ja für anderthalb Jahre. Nach anderthalb Jahren haben sie die Möglichkeit, ins verheißene Land zu gehen. Sie haben es dann nicht zugetraut, das Land einzunehmen. Im ersten Zug sind dann nochmal 38,5 Jahre dann, Schlaufen gemacht. Anyway, Fall von 40 Jahren provisorisch, halt ein bisschen länger. Aber nichtsdestotrotz, ob jetzt Zelt oder wie gesagt, ein Sukka. Es ist das Bild vom Provisorischen. Ich glaube, niemand ist ja das ganze Leben lang in einem Zelt, also in einer Sukka. Wir sind irgendwo letztlich gleich im Haus. Also außer du vermagst es nicht anders, weil von der Armut natürlich dann das Thema ist, das kann ich nicht ganz ausschliessen, leider. Aber wie gesagt, jetzt in unserem Setting, wir sind irgendwo in einer Wohnung oder in einem Haus und man geht wieder zurück ins Provisorische, weil das ist ein ganz einfaches Bild. In dieser Wüste war es provisorisch gewesen. Wie gesagt, länger als es gedacht war, aber das hat sich so ergeben, leider. Aber es ist ein Bild vom Provisorischen. Und das Bild vom Provisorischen ist ja doppelt zu sehen. Weil sie sind das Volk, ist provisorisch gewesen, aber sie sind dann nach 40 Jahren haben sie es geschafft gehabt. Also ein Provisorium hat sich erfüllt. Sie haben die Laubhütte nicht mehr gebraucht. Sie haben jetzt Häuser gehabt. Aber was sie genau gleich haben wie mir ist, dass sie das Provisorium von dem Leben haben und noch nicht die Ewigkeit haben, wo wir alle letztlich darauf zusteuern. Und ich finde, es ist ein schönes Provisorium. Gerade in der Schweiz haben wir ein sehr gutes Provisorium. Wir dürfen sehr ein dankbares Leben, auch mit allen Schwierigkeiten, die wir auch haben, auch mit der jetzigen Zeit. Und dennoch, es ist ein Provisorium, wo wir 70, 80, 90 oder mehr Jahre haben, oder leider manchmal auch weniger. Aber letztlich die Ewigkeit, geschaffen für das, ewig mit Gott verbunden sein, ewig in seiner Herrlichkeit sein, das ist das. Und wir sind alle unterwegs, wir sind alle in dem Provisorium, noch nicht im Himmel, aber wir dürfen den Himmel schon da reintragen. Wir dürfen dann schon vorleben. Apropos Himmel passt sehr gut. Noch ein letzter Vers, Offenbarung 7,9. Weil die Palmzüge kommen ja nicht nur bei Eintritt von Jesus in Jerusalem ein, wo er als Gott gefeiert wird, als Sohn Gottes gefeiert wird, sondern auch in Offenbarung 7, Kapitel 9. Jetzt sah ich eine riesige Menschenmenge, so groß, dass niemand sie zählen konnte. Die Menschen kamen aus allen Nationen, Stämmen und Völkern. Alle Sprachen der Welt war zu hören. Sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm. Alle hatten weiße Gewänder an und trugen Palmenzweige in der Hand. Ganz ein schönes Bild, die Palmen, wie gesagt, an dem Laubhüttenfest. Eintritt von Jesus in Jerusalem. Und jetzt da auch im Himmel wird es Palmenzweige geben. Man wird das Fest auch dort nochmal aufgreifen als Element von dieser Freude. Und wie gesagt, es ist ein Provisorium. Man denkt daran, wo man in der Wüste war. Und was auch spannend ist, es war noch wichtig, dass die Decke, die hat dann schlüssig sein, die hat dann zu sein. Man hat dort nicht einfach eine Holzplatte drüber gelegt und gut ist. Dann ist es sicher geschützt vor allem Regen. Man hat das mit Palmzweigen bedeckt gehabt, weil man musste durchschauen, durch die Ritze. Man hat den Himmel sehen. Wieso? Weil die haben ja das auch in der Wüste, die Laubhütte hatten. Mit Zelt haben wir einfach durchgesehen, sonst, aber nicht ein Ding. Aber man musste durchsehen. Man musste die Wolken vom Herrn sehen. Oder die Feuersäule in der Nacht. Gott hat ja das Volk geführt mit der Wolkensäule am Tag und mit der Feuersäule in der Nacht. Er ist ihnen vorangegangen, er ist das Bild von der Mitte. Und mit diesem Bild sagt man, du musst immer Gott sehen können. Überall, wo du bist in der Sukka, musst du die Möglichkeit haben, das auch zu sehen. Und ich finde das sehr ein sehr schönes Bild, das ich vorher gesagt habe, mit dem, was manchmal schmilzt. Der Glaube oder das, was wir manchmal uns antrainiert haben, um den Rot wieder zu gehen, ist wie im richtigen Training. Oder? Du kannst trainieren. Wenn du eine Woche, zwei, drei nichts machst oder krank bist, geht das mega schnell wieder zurück. Das ist krass. es geht immer sehr viel schneller verloren, als es antrainiert ist. Ist ein Fakt. Und darum ist es immer wichtig, Gott zu fokussieren. Und mit diesem Bild ist es ist ein Bild davon, wir wollen immer wieder Gott sehen, durch die Ritze. Wir wollen die Wolke oder das Feuer sehen, von dem Gott, der uns dreht. Und das finde ich ein starkes Bild. Ich möchte beten und gleichzeitig als Abendmahl dann auch einläuten. Und Gebet habe ich wieder Fokus. Ich finde das noch stark mit dem Palmzeug, mit dem letzten Wort. Zu sagen, Gott, Hosanna, hilf. Wir alle brauchen Hilfe. Ich brauche Hilfe. Du brauchst wahrscheinlich auch Hilfe. Und dass wir wissen, wir können Gott darum bitten. Aber wir müssen es wählen. Wir müssen sagen, ich will. Ich will Stopp machen. Ich will Stopp machen. Etwas, das geschmolzen ist. Etwas, das ich merke, es ist mir verreist. Es ist mir vergessen gegangen. Ich habe anders höher gesetzt. Ich will das nicht mehr, Gott. Ich will dich. Ich will dich durch die Ritze sehen. Jeden Tag, zu jeder Zeit. Und prägst du das wieder. Und natürlich, wenn wir Abendmahl feiern, gedenkt man das immer wieder. Dass wir immer wieder zu Gott kommen können. Was immer wir auch bewusst haben, wir können immer wieder andocken. Und das, was Jesus für uns gemacht hat am Kreuz, können wir immer wieder in Anspruch nehmen. Wir können sein Brot immer in Anspruch nehmen. Sie als Zeichen, was im Leben. Wir können sein Blut trinken, im Zeichen vom Traubensaft, als ein Bild, dass wir immer wieder, dass uns vergeben ist durch den neuen Bund. Jesus Christus, ich möchte einmal mehr danken, dass du einfach dein Leben hergegeben hast, dass du gelebt hast und dass du gestorben bist für uns. Als Beispiel, in beidem als Beispiel. Und so möchte ich auch das Brot und den Traubensaft segnen, den wir nachher einnehmen. Als ein Bild, wir sind angenommen, wir sind deine geliebten Kinder, wir sind angenommen. Uns ist vergeben. Wir nehmen das, was du am Kreuz gemacht hast, den Tausch, den du gemacht hast, die ganze Sünde, die wir vor uns schleppen, legen wir ab, wir legen es vor das Kreuz und wir gehen befreit wieder zurück. Wir gehen mit Freude wieder zurück. Wir nehmen das und dürfen wirklich uns freuen, dass uns vergeben ist. Wir legen alles ab, was uns hindert, wirklich zu dir zu kommen. Und so bitte ich dich, dass wir wirklich immer wieder kämpfen und immer wieder verteidigen, was wir im Glauben schon erworben haben. Dass wir wissen, dass wir uns bewusst sind, es ist nicht einfach nur so ein bisschen easy peasy, sondern es geht, es tobt den geistlichen Kampf. Es ist eine Tatsache. Das Gute kämpft, genauso wie das Böse auch kämpft. Es ist nicht alles sichtbar. Es ist sogar manchmal sehr wenig immer sichtbar. Und gleich ist es eine ganz klare Tatsache. Und so bitte ich dich, dass du uns Kraft schenkst in dieser Zeit. Und vor allem aber, dass wir eine Offenheit haben. Du bist kein Gott, der uns etwas aufzwingt. Du bist kein Gott, der schupft und manipuliert. Du bist ein Gott, der sagt, ich bin da. Wenn du mich ergreifst, will ich jede Hand ergreifen. Und so möchte ich für mich bitten, für den Einzelnen da innen, dass er sagt, ich möchte den Arm ergreifen von Gott. Ich möchte Ausblick haben, durch die Ritze immer wieder die Wolken und das Feuer vom Himmel können zu sehen. Ich möchte wachsen im Glauben. Ich möchte mich nicht zufrieden geben im Status quo. Ich möchte wachsen und möchte wirklich mehr von dir, Heiliger Geist, mehr von dir, liebender Vater, mehr von dir, Jesus Christus, erleben. Dass wir aber nicht enttäuscht sind, wenn wir wieder zurückgehen, wir stehen wieder auf, wir putzen unsere Krone und wir gehen wieder weiter. Ich bitte dich, dass jede einzelne Person segnet tust, stärken tust und einfach begleitet tust.